Der Energy Outside Zone Talk, presented by Empire Chronicles. Touchdown 49ers.
Hallo und willkommen beim Niner Empire Outside Zone Talk, presented by Empire Chronicles. Ich bin Michael, euer Host, und meine Gäste heute sind der Marcel von Ramily Radio. Hallo Marcel.
Guten Abend zusammen. Danke für die Einladung.
Das ist das erste Mal, dass wir einen Rams-Fan dabei haben. Premiere heute. Der David.
Hallo, guten Abend.
Und der Thorsten.
Hallöchen zusammen.
Bevor wir zu Marcel kommen, ganz kurz die News. Da ist in dieser Woche nicht viel passiert. Das meiste haben Thorsten und Co. schon am Montag besprochen. Deswegen fasse ich kurz zusammen. Emmanuel Mosley steht kurz vor der Rückkehr, ist aber noch nicht sicher, ob er am Wochenende schon wieder dabei sein wird. Quan Alexander hat eventuell einen Ankle-Sprain und wird am Wochenende eventuell fehlen. Und wir haben einen neuen Cornerback, Parnell Motley, nachdem Allen sich so super eingebracht hat am Sonntag. Ja, dann wollen wir doch mal über die Rams reden. Die Rams und die 49ers haben 141 Mal gegeneinander gespielt. Zurzeit führen die 49ers 71-67-3. Und das letzte Game haben die 49ers letztes Jahr 34-31 gewonnen. Und das war es auch schon an Statistiken. Wollen wir doch mal über eure Keyplayer reden. Aaron Donald, Jalen Ramsey, Cooper Kupp, Jared Goff. Also, ihr habt schon ein paar bekannte Namen.
Also nach dem letzten Spiel steht Aaron Donald natürlich aktuell über allem. Ich denke, mit den 5-6 in 5 Spielen aktuell. Wenn er so weitermacht, ist er auf jeden Fall ein definitiv heißer Kandidat für den MVP-Award. Und von mir aus kann er natürlich gegen die 49ers gerne so weitermachen. Also Aaron Donald dominiert die Liga in dieser Statistik.
Ja, und das macht mir persönlich eigentlich fürs Wochenende jetzt auch am meisten Angst. Wir haben am Montag drüber gesprochen, wie unsere O-Line beim letzten Spiel performt hat. Und da müssen wir auf jeden Fall zusehen, dass die O-Line definitiv stabiler stehen wird, als das letztes und vorletztes Spiel der Fall sein wird. Weil so ein Aaron Donald, der schnappt sich unseren QB dann mal ein bisschen einfacher als noch andere Leute.
Ja, also mir kommt so ein bisschen vor, dass sich die O-Lines unserer beiden Teams so ein bisschen getauscht haben im Vergleich zur letzten Saison. Ne? Da war unsere jetzt nicht so der Hit und eure hat sehr gut geliefert. Und dieses Jahr ist es halt genau umgekehrt. Ne?
Ja, und das Komische ist aber, unsere O-Line hat sich eigentlich nicht großartig verändert im Gegensatz zu letztem Jahr. Gut, eine Position ist getauscht worden mit Williams. Aber so großartig ist das ja nicht gewesen. Und das ist das Erstaunliche immer noch für mich, dass die jetzt gerade so schwächelt. Und wie ihr schon gesagt habt, wenn da der Donald durchgerannt kommt, ja, Prost Mahlzeit. Da kannst du eigentlich nur einen Bessert hinstellen, der, glaube ich, auf Schmerzen steht. ansonsten wird das echt heftig werden, wenn da nicht was passiert. Also das ist auch das, wo ich da am meisten Respekt eigentlich vorhabe. Und das ist für mich auch die stärkste Einheit ist bei den Rams. Ist deren Defensive definitiv.
Und das ist leider auch so ein bisschen das, was mir jetzt nach dem Wochenende nochmal bewusst geworden ist. Wir haben mit Trent Williams vielleicht sportlich Joe Staley da 1-1 oder sehr nah ersetzt. Aber Joe Staley hat sich ja auch schon in der Halbzeitpause in der Sonntagnacht halt zu dem Spiel per Twitter gemeldet. Und ich finde, da merkt man dann schon ein bisschen, dass so ein Mann, der so ein Standing in dem Team hatte und wo die Leute auch vielleicht noch ein bisschen besser auf ihn gehört haben, aufgrund seiner Erfahrung, aufgrund der Dinge, die er für die 49ers schon gerissen hat, dass man da dann doch merkt, dass es einen Unterschied zwischen einem Trent Williams und einem Joe Staley einfach gibt und wie wichtig so eine Figuren und so eine Position und so eine Spieler in so einer Franchise halt sind.
Ja. Aber ihr hattet ja auch sowieso eigentlich hat sich ja sehr, sehr viel geändert bei den Rams, ne? Also eigentlich ist ja die halbe Starting-Defense von letztes Jahr weg, oder?
Also ich wollte noch mal ganz kurz auf die O-Line zu sprechen kommen.
Ja, gerne. Ja,
klar. Da hat sich eigentlich auch nicht viel verändert. Wir haben einfach nur unsere ganzen Verletzten wieder zurückbekommen. Und bis jetzt ist die auch verletzungsfrei, unsere O-Line. Der Einzige, der verletzt ist aktuell, ist Havenstein. Und der war von den ganzen O-Linern, die wir hatten, stand jetzt der schlechteste und der wurde durch David Edwards, dem letztjährigen Rookie, bis jetzt sehr gut ersetzt. Also von daher haben wir auch O-Line-mäßig nicht viele Veränderungen. Wir haben halt einfach nur unsere Verletzten wieder zurückbekommen. Ja, so viel zur O-Line. Was war die Frage nochmal?
War keine Frage. Ich hatte nur gesagt, dass sie die im Gegensatz zu letztes Jahr in der Defense, eigentlich die halbe Starting-Defense ist ja, glaube ich, gegangen. Und auch euer Defense-Coordinator mit Wade Phillips ist ja auch weg. Da gab es ja schon einige Änderungen, ne?
Absolut, absolut. Ich denke, den größten Verlust hatten wir auf der Linebacker-Position, wo wir vor der Saison, in der Offseason, auch die größten Fragezeichen hatten, zwecks Starter. Wer spielt welche Position? Bis Stand Spiel 3 hatte ich auch immer noch die größten Kopfschmerzen im Linebacker-Core. Hat sich aber deutlich gebessert. Mir gefällt die O-Line immer besser und vor allem hat sich der Edge-Rush sehr gut entwickelt. Also der kommt jetzt auch immer besser durch und zeigt seine Wirkung. Ja, natürlich, Abgänge waren Fowler, der weggegangen ist. Dann haben wir Clay Matthews gecuttet. Und das merkt man natürlich schon. Ne? Es sind jetzt natürlich Spieler von hohem Kaliber, auch wenn Clay Matthews jetzt rein von der Leistung her eher nicht so aufgefallen ist. Aber rein von den Namen her waren es natürlich Abgänge, die man erstmal kompensieren muss mit wenig Geld und natürlich nicht so hohen Draftpicks.
Ja, stimmt. Die hatte, glaube ich, gar keinen Erstrundenpick, ne? Er hatte, glaube ich,
zwei. Ja, das sind wir ja mittlerweile gewohnt.
Ja, ja. Ich glaube, zwei in der zweiten Runde, glaube ich.
Richtig, ja. Wovon wir einen noch durch den Cook-Trade von den Houston Texans bekommen haben.
Ja, stimmt, ne? Ich glaube, Running Back oder so war, glaube ich, die Adresse, meine ich.
Running Back oder? War die erste Wahl.
Akers, ne? Genau, ja, genau. Ja.
Und zweite Wahl war Van Jefferson, der Wide Receiver.
Ah, ja, okay. Ja, aber ihr habt ja auch so noch mit Ramsey und Floyd, glaube ich, das ist ja auch nicht so, so verkehrt, ne, vom Namen her.
Ja, absolut. Also Floyd kam ja als Free Agent. Ja. Da wusste ich, hat mir bis jetzt namentlich persönlich nichts gesagt und habe mich positiv überrascht bis jetzt von den Leistungen her. Macht sein Zeug, kann gerne so weitermachen. Und Ramsey, ja. Ich sehe das immer so bei Cornerbacks, natürlich werden sie oft nach den Interceptions gemessen, die sie gefangen haben, oder durch die krassen Blocks, die sie gemacht haben. Aber bei Ramsey ist es so, dass er, je weniger er auffällt, desto besser ist es. Er hat, glaube ich, bis jetzt insgesamt 27 Yards zugelassen. Und was für einen Cornerback echt eine gute Leistung ist. Auch wenn er jetzt nicht die großen Spielaktionen hat mit einem Interception oder Pick 6. Aber er ist halt ein Shot-Cornerback, der halt seinen Gegner gut deckt.
Ja, sportlich, ist er schon, sportlich ist er schon eine absolute Bank, das stimmt. Was aber dann bei solchen Namen wie bei Ramsey dann immer doch eine Rolle spielt, hat man vielleicht auch am Wochenende gesehen, wenn man Red Zone verfolgt hat, waren ja sowohl Ramsey hatte eine Helmet-to-Helmet-Action, wofür er halt nicht vom Spielfeld gestellt wurde, und dann in einem anderen Spiel ist halt eigentlich für die identische Aktion dann jemand halt für den Rest des Spiels dann auch gesperrt worden. Da verstehe ich dann auch immer die NFL ehrlich gesagt nicht. Wenn man so eine Regel durchsetzen möchte und diese Helmet-to-Helmet-Aktion halt ein bisschen zurückfahren möchte, dass man dann nicht auch wirklich eine klare Linie fährt unter den Schiris und unter den Refs. Und da macht dann aber ein größerer Name dann vielleicht doch ein bisschen mehr Eindruck, dass man den dann nicht so schnell vom Spielfeld stellt.
Ja, auf jeden Fall. Kann man so durch die Bank absolut so bestätigen. Natürlich, ich weiß nicht, warum es so ist. Ich gerade denke deswegen, weil es halt die großen Namen sind, verstehe ich nicht, weil jedes Foul ist gleich und jeder Spieler sollte dann dementsprechend auch gleich bestraft werden.
Nochmal auf euren Corner zu kommen, ne? Also wenn ihr Ramsey tauschen wollt, wir hätten da jemanden, der hat sich letzte Woche nach vorne gespielt.
Ja.
Und den könnten wir gerne tauschen. Allen oder so heißt der, meine ich.
Ja, sagt mir nichts.
Ja, mir auch nicht mehr.
Ja, gut, sehr gut. Also, wenn wir genug First-Round-Picks von euch bekommen, dafür kann man bestimmt mit Sicherheit drüber reden.
Wenn wir die hätten.
Ja, dann hat sich das wohl erledigt.
Der Plan war eigentlich, ihr gebt uns Jalen Ramsey und kriegt und einen First-Round-Pick und kriegt dafür Allen. Das war eigentlich der Plan.
Ja, wir heißen ja nicht Houston so Texans, sondern ja, so. Los Angeles Rams.
Und ich mag bezweifeln, ob Jalen Ramsey dann vielleicht auch menschlich zu den 49ers passen würde. Der ist ja dann doch auch off the field quasi in eine sehr schwierige Persönlichkeit, jetzt mal fernab von seinen sportlichen Fähigkeiten.
Ja, das haben wir von, das haben ja. wir von vielen behauptet, bei den Rams vorletzte Saison, als sie sich da ihren, oder vor 2 Jahren sogar schon, als sie da alles genommen haben, was glaube ich nicht bei 3 auf den Bäumen war, als das Fenster für sie offen war. Und man hat eigentlich nichts Negatives gehört, muss ich dazu sagen, dass da irgendwas gewesen ist, wo man vorher gesagt hat, oh, das schwierige Charakter, oh, das wird nichts. Also ich war da sehr überrascht, dass da doch sehr, sehr wenig rüberkam, bis gar nichts.
Also unbestritten ist er ein ultimativer Trash-Talker auf dem Feld, das kann man zu 100% bestätigen. Ich dachte auch, dass er so ein abgehobener Spieler ist, der jetzt nicht so viel auf Meinungen gibt. Dann kam Hard Knocks und da wurde viel von ihm berichtet und hat mein Bild zu Jalen Ramsey komplett geändert. Bodenständiger Typ, also bodenständig in Form von, dass man sich halt jetzt nicht eine 3 Millionen Villa leisten kann, aber kam sehr bodenständig rüber, sehr fair, in Ordnung, hat gut kommuniziert, ohne irgendwelche Beleidigungen und so. Also das Bild, das rein menschliche Bild hat sich von meiner Seite her komplett geändert und also super Typ und hat mir positiv überrascht, das, was gezeigt wurde von Hard Knocks von Jalen Ramsey.
Na gut, dafür waren jetzt knapp vor 2 Wochen war doch bei dem Giants-Spiel, ihr hattet, dass es da ja sowohl auf dem Platz als auch dann in den Katakomben noch Ärger gab. Aber da steckt man ja auch nicht drin. Man weiß ja ungefähr, wie die Vorgeschichte zwischen Tate und ihm war. Aber jetzt im Detail brauchen wir da vielleicht auch heute nicht drüber zu sprechen. Ja, aber weil du gerade Hard Knocks erwähnt hattest, da muss ich ganz ehrlich sagen, das Bild, was du jetzt über Ramsey irgendwie, was sich positiver gestaltet hat, das hatte ich vor allem bei eurem Headcoach Sean McVay, den habe ich vorher ein bisschen anders eingeschätzt, aber auch, weil ich mich nicht viel mit ihm befasst habe, da muss ich sagen, nach der letzten Staffel jetzt finde ich den doch einen grundsoliden Trainer und vor allen Dingen auch menschlich sehr korrekt.
Absolut. Ich bin ja Rams-Fan, seitdem die Rams bei All or Nothing waren. Und da war mein erster Eindruck von Sean McVay auch nicht so der positive. Kam mir da so als junger Vogel rüber, der jetzt noch nicht so viel Ahnung hat in seinem Anzug da, aber Wahnsinn, von 0 auf 100 komplettes Bild geändert, nicht nur leistungsmäßig, sondern auch menschlich. Die Spieler lieben ihn, absolut Top-Mensch, vor allem gut für unseren Quarterback.
Wo wir beim nächsten Thema wären. Ja, es ist, ich finde es gar nicht so schlecht, was der Herr Goff im Moment spielt. Ne? Er hat, glaube ich, er haut sich mal immer wieder, wie letzte Woche auch oder wie am Sonntag auch, so eine komische Interception rein, die keinen Sinn macht. Aber er hat auch, glaube ich, bis jetzt ganz gut abgeliefert, ne? Oder?
Um den ganzen Goff-Hatern mal den Wind aus den Segeln zu nehmen, er liefert die Saison unglaublich gut. Er hat teilweise in der ersten Halbzeit bis irgendwann ein doofer Fehler passiert, 100% Pässe angekommen und Wahnsinn, was er liefert. Natürlich, zurückzukommen auf die letzte Saison, lief es letzte Saison nicht so gut. Da hat natürlich Sean McVay großen Anteil daran und unser neuer Offense-Coach, der unter anderem eine gute Beziehung zu McVay hatte und die zusammen haben sich das ganze neue Playbook ausgedacht mit vielen Play-Action-Spielen, die auf Goff zugeschnitten sind und somit hat sich das komplette komplette Offense-Teil im Vergleich zum letzten Jahr deutlich geändert und deutlich verbessert. Und dass da eine Interception da mal dabei ist, ja, ich meine, auch Mahomes schafft das.
Also, kennen wir gar nicht, machen unsere Quarterbacks eigentlich nie.
Ja, ihr habt ja auch nur 3 zur Auswahl aktuell.
Also ich sage jetzt nicht, dass Goff schlecht ist, aber Goff hat, glaube ich, das gleiche Problem, das unser Jimmy Garoppolo hat. Goff braucht, glaube ich, ein gutes Laufspiel, damit er sich voll entfalten kann. Nicht so wie andere Passing-Quarterbacks, die das Laufspiel eigentlich auf ihrer Seite unnütz machen. Goff braucht halt die Mischung. Und genauso wie bei uns Jimmy Garoppolo, wenn das Laufspiel nicht läuft und Jimmy wird gezwungen, nur zu passen, dann sieht Jimmy halt auch scheiße aus. läuft das Laufspiel, dann sieht Jimmy auch gut aus. Und genauso ist das, glaube ich, bei Goff auch so ein bisschen. Das ist mir die letzten Jahre auch aufgefallen. Also so ein bisschen mit Todd Gurley. Wenn es bei Gurley lief, sah Goff super aus. Wenn es bei Gurley nicht lief, sah Goff nicht so gut aus, weil er dann gezwungen war, das Spiel zu machen. Oder wie siehst du
Aber
das?
das ist doch genau dieses Jahr nicht so, finde ich, weil ich finde gerade das Laufspiel ist so ein bisschen noch die Schwachstelle bei den Rams, finde ich, was ich gesehen habe. Also das könnte von mir aus noch besser sein. Und so wie gerade gesagt worden ist, dass dass viel mit Play Action gespielt wird. Und gerade Cooper Kupp und auch Robert Woods haben beide über 300 Yards mittlerweile. Das sieht schon ganz anders aus, finde ich. Es ist nicht mehr das primäre oder einseitige Laufspiel, als noch ein Todd Gurley da war. Das meine ich.
Ja, richtig. Das liegt aber daran, dass wir unsere drei Running Backs einsetzen. Wir haben nicht nur einen festen Running Back wie eins Todd Gurley, sondern wir verteilen die Arbeit je nach Bedarf an unsere drei Running Backs. Und deswegen kommt vielleicht das Running Back oder Running Game in dem Spiel nicht so rüber, wie wenn ein fester Quarterback, Quarterback, Running Back natürlich, die Masse an Yards oder Masse an Touchdowns macht. Deswegen kann das vielleicht ein bisschen untergehen und nicht so auffallen, wie wenn halt ein Running Back die Arbeit macht.
Das ist ja ähnlich wie bei uns.
Ja, okay, das hatte ich jetzt nicht auf dem Schirm.
Ja.
Und ich habe ja gesehen, ihr habt ja quasi jetzt schon gegen alle der NFC East, wenn ich das richtig heute gelesen habe, gespielt. Ne? Also ihr habt ja quasi einen 4-0-Rekord gegen die NFC East, wo man jetzt sagt, okay, ist ja jetzt auch nicht so schwer, aber wir werden das halt nicht schaffen, aufgrund der ein oder anderen Niederlage oder der einen, die wir jetzt hatten. Und bei euch ist es ja beim Schedule ja wahrscheinlich auch jetzt ähnlich, dass es jetzt in die heißeren Wochen geht. Und das ist ja jetzt gerade auch bei uns das große Thema. Wir haben ja immer viel darüber diskutiert, ey, wir müssen aus den ersten 5 Wochen mit einem positiven Rekord hervorgehen. Den haben wir jetzt nicht. Wir haben sogar drei Niederlagen jetzt mittlerweile. Alle drei auch noch zu Hause. Am Sonntag geht es ja gegen die Rams auch wieder in Santa Clara zu Hause quasi zugegen. Das ist das große Defizit aktuell. Jetzt kann man natürlich darüber streiten, ob in der Pandemiezeit es überhaupt sowas wie einen Heimvorteil gibt ohne ZuschauerInnen oder mit wenig ZuschauerInnen. Aber das wird sicherlich auch wieder eine Rolle spielen. Und da ist einfach die Frage mal an dich, wie schätzt du das jetzt ein? 4-1-Rekord habt ihr, das Spiel gegen die Bills habt ihr verloren. Das ist ja aber ein starker Gegner gewesen, wenn man das so sehen möchte. Bei uns geht es jetzt halt gegen euch, gegen die Seahawks, gegen die Patriots, gegen die Saints. Und wir haben jetzt wirklich mehrere Wochen am Stück. Wir haben, glaube ich, bis Ende der Saison noch 2 Gegner, wo man sagen könnte, die sind etwas leichter zu nehmen, aber ansonsten sind alle Gegner jetzt hammerhart. Und bei den Leistungen, die 49ers jetzt in den letzten 5 Spielen gezeigt haben, wird mir da ehrlich gesagt ein bisschen Angst und Bange.
4-1 liest sich natürlich super, keine Frage. Die Niederlage gegen die Bills fühlt sich allerdings nicht wie eine Niederlage an, um ehrlich zu sein. Nach der Halbzeit haben wir alle gesagt, das Spiel ist durch. Da lagen wir ja deutlich hinten. Und dann haben die in der zweiten Halbzeit aufgedreht und hätten das Ding auch noch fast rumgerissen. Von der moralischen Seite, von der Teammoral vor allem, hat sich die zweite Halbzeit dann ja schon fast wie einen Sieg angefühlt. Von daher würde ich jetzt sagen, die Niederlage gegen die Bills ist verschmerzbar, je nachdem, wie man es sich auslegt. Aber ja, ich meine, 4-0 gegen die NFC East Teams, wovon ich das Spiel gegen die Giants am schlechtesten bewerten würde, weil da unser Gameplan nicht funktioniert hat und das dann dementsprechend auch nicht so das Spiel war. Da habe ich ein bisschen das Gefühl gehabt, die Rams passen sich den Leistungen der Giants von den letzten 3 Wochen an. So hat sich das ein bisschen angefühlt. Wir haben eher das Schedule, dass es zum Ende hingeht mit den schwereren Teams. Wir haben jetzt noch das Spiel gegen euch natürlich, gegen die 49ers, dann die Bears zu Hause und dann die Dolphins. Dann haben wir Bye Week und dann geht's richtig los.
Bye Week hatten wir letzten Sonntag.
Gefühlt. 2 diese Saison, ja.
Wow. Das war die 2. Bye Week in Folge, weil wir davor auch schon eine Woche Auszeit genommen haben.
Bei eurem Verletzungspech könnt ihr das auch dringend gebrauchen.
Na gut, ja, aber man kann es jetzt leider nicht mehr nur auf die Verletzungen schieben, weil unsere Offense ist fast komplett wieder am Start gewesen. Und ich habe heute nochmal geguckt, was natürlich im Umfeld der 49ers gerade so besprochen wird, was medial auch irgendwie rund um die Bay Area darüber berichtet wird. Und das ist jetzt ist eigentlich das Spiel, und das hat Kai Juszczyk auch heute, unser Fullback, nochmal zu Protokoll gegeben, dass Tart auf ihn zugekommen ist und zu ihm meinte, ey, das ist jetzt eigentlich die Woche und das Spiel, wo wir das Ruder rumreißen müssen. Und wir müssen irgendwie dieses Feeling wiederbekommen, weil Thorsten hat es vorhin erwähnt, es hat sich an der Mannschaft eigentlich relativ wenig verändert. Klar, fehlen in der Defense absolute Schlüsselspieler wie Bosa und auch Sherman, das ist völlig klar. Aber wer selbst mal Sport getrieben hat oder wer schon längere Zeit Mannschaften verfolgt, die erfolgreich waren und die dann in ein Loch fallen, das ist sehr, sehr schwer, aus diesem Loch halt wieder rauszukommen. Und dann kommt eins zum anderen, dann fehlt dieses letzte Hundertstel Genauigkeit kurz vorm Sack oder dass der Ball doch noch weggeworfen wird und so. Darüber hattet ihr am Montag auch gesprochen. Das ist halt extrem schwierig, jetzt sich gemeinsam irgendwie aus dieser Situation wieder rauszubuxieren. Und da sind einfach alle gefragt jetzt, und ich habe ehrlich gesagt überhaupt gar kein Gefühl fürs Wochenende. Ich würde jetzt auf Grundlage der letzten 5 Spieltage sagen, die Rams absolut im Vorteil. Nicht nur, weil es in Santa Clara ist, das Spiel, sondern auch aufgrund der gezeigten Leistung und die Leute, die unserer O-Line da auch wieder entgegenüberstehen. Aber im Football, wir kennen das alle, das Spiel kann auch wieder in die andere Richtung gehen, wenn sich unsere Leute jetzt einfach mal wieder zusammenreißen.
Ja, ich glaube, ich habe dazu was Gutes bei Twitter gelesen. Da hat ein US-Analyst geschrieben, dass die 49ers im Vergleich zu 2019 sind sie ins Spiel reingegangen, wir werden dieses Spiel gewinnen. Dieses Jahr gehen sie irgendwie so mit dem, sie sehen so aus, als wenn sie ins Spiel gehen, wir hoffen, dass wir dieses Spiel gewinnen. Also das Selbstvertrauen, sagt er, das sieht man auch an, dass das bei vielen Spielern, das, was wir letztes Jahr hatten, das fehlt. Und vielleicht ist es ja doch dieser Super Bowl-Hangover, wo wir alle gesagt haben, der wird nicht da sein. Wir können ja mal Marcel fragen, wie lange die Rams letztes Jahr gebraucht haben, um ihren Super Bowl-Hangover loszuwerden.
Wenn ich frech werde, würde ich sagen, die ganze Saison. Aber auf jeden Fall locker über die Hälfte der Spiele haben wir gebraucht. Erst am Ende hin wurde es besser von unserer Spielweise. Und natürlich dann auch von den Ergebnissen. Und wenn man bedenkt, wie es am Anfang der Saison lief, bis hin zum Ende, wo ein Field Goal von Craig Sirlein dazu geführt hat, dass wir die Playoffs eben halt nicht erreicht haben, dann kann man schon sagen, dass das eine gute Leistung war zum Ende hin der Saison von den Rams. Und ich kann euch natürlich absolut verstehen, zwecks Super Bowl Hangover. Ich hätte auch nicht gedacht, dass die 49ers so dastehen, wie sie aktuell dastehen, muss ich ganz ehrlich sagen.
Nein, war ja letztes Jahr nicht so euer Key to Victory. Was sind denn eure Keys to Victory?
Ja, also unsere Key to Victory sind natürlich, wenn unser Gameplan funktioniert, einfach gesagt, Running Game muss funktionieren und die O-Line muss halten. Von der O-Line bin ich davon überzeugt, dass sie hält und dass Goff dann halt dementsprechend auch die Zeit bekommt, um die Plays anzubringen. Running Game bin ich mir noch nicht so sicher, wie ihr da aufgestellt seid von euren Spielern her. Wie seid ihr aufgestellt von dem Running Game her im Verteidigen?
Ja, generell die Defense aktuell schwierig oder sehr schlecht einschätzbar. Also weil, wie gesagt, sehr viele Faktoren aktuell zusammenkommen. Aber gegen das Run Game sieht es immer noch besser aus als jetzt zum Beispiel letzten Sonntag die Passverteidigung und unsere Secondary. Die ist, denke ich, aktuell die allergrößte Baustelle. Und da müssen wir jetzt natürlich auch gucken, Bandy hat es vorhin erwähnt, es gab ja jetzt noch jemanden, der dazugestoßen ist, ob der jetzt so schnell spielen kann, ob er sich auch gleich einfindet. Da sind sicherlich die absolut größten Defizite aktuell zu verordnen.
Okay. Ja, eher in der Pass-Defense, ne, würde ich sagen, aber mehr die Probleme im Moment.
Ja, okay. Ja, also wenn der Lauf natürlich reinkommt und gute Yards macht, dann bin ich doch schon positiv überrascht oder positiv gestimmt, dass es auch unserer Offense gut tun wird, wenn der Lauf funktioniert. Ja, gegen Washington hat man ganz gut gesehen, dass unsere O-Line hält, ne? Chase Young, der Rookie aus Washington, hat absolut bis auf einmal nichts gerissen. Ne? Also von der O-Line bin ich überzeugt. Die Defense muss in den Rhythmus kommen. Secondary absolut on fire. Leider haben wir da einen Ausfall zu beklagen. Unser Sechstrunden-Rookie Jordan Fuller, der absolut geliefert hat, der bei PFF aktuell unter den Top 6 Rookie-Defense-Spieler ist, am Platz 3. Der rockt alles zur Zeit, wurde leider auf die Injury-Reserve-Liste gesetzt und fällt damit halt 3 Wochen aus. Den gilt es zu kompensieren. Natürlich haben wir Rapp, der das machen könnte, aber der enttäuscht ein bisschen aktuell von seinen Leistungen her. Ich hoffe, er fängt sich, dass wir da einen ordentlichen Ersatz bekommen.
Wie sieht das bei euch auf Linebacker aus? Ist der, ich habe heute gelesen, dass der, ich war, ja, wie heißt der jetzt? Mika Kieser?
Kaiser? Ist noch fraglich.
Okay.
Ja, Linebacker. Ja, Entschuldigung.
Gerne. Nee, alles gut. Ich hatte es nur gelesen, dass da noch ein paar Fragezeichen stehen wohl bei euch.
Richtig. Ja, Kaiser ist aktuell noch Fragezeichen. Hoffe, dass er zurückkommt. Wäre gut und wichtig, dass er eben gegen die 49ers spielt. Ich denke, unser größtes Problem wird sein, die Run-Defense gegen euch. Da werdet ihr wahrscheinlich attackieren, Run-Defense.
Also das muss auch der Gameplan sein. Also nach den letzten Spieltagen, das Pass-Game, jetzt auch ungeklärte Frage, was die Quarterback-Reihenfolge ist an und für sich schon noch klar, aber es ist ja schon sehr viel Unruhe jetzt in unsere Quarterback-Game reingekommen, dadurch, dass Mainz von 2 auf 3 geschoben wurde, Beffert raus reingekommen ist, dann auch letzte Woche wieder für Garoppolo reingekommen ist, weil er verletzt ist und noch nicht komplett spielfähig war. Da haben wir uns ja schon zurecht gefragt, warum war der dann überhaupt auf dem Platz und anstatt den zu schonen. Aber da müssen wir uns einfach die Sicherheit jetzt einfach wieder über das Run-Game auch holen. Natürlich mit kurzen und gezielten Pässen auch zwischendrin, so wie das letztes Jahr halt einfach sehr gut funktioniert hat. Und das kann eigentlich auch meiner Meinung nach der einzige Weg sein, sich darüber die Sicherheit zu holen, zumindest in der Offense, und dann darüber auch zu punkten. So, und da haben wir einfach gute Leute. Mostert ist einfach jemand, auf den Verlass ist, auf den war auch, an dem hat es letzten Sonntag nicht gelegen. Und auch unsere Running Backs, die dahinter stehen, haben auch absolut bewiesen diese Saison schon, dass sie jederzeit einsatzbereit sind und auch ihre Leistung bringen.
Also wenn ich euch einen Tipp geben darf, dann würde ich, oder was heißt den 49ers einen Tipp geben darf, dann würde ich versuchen, die Punkte in der ersten Halbzeit zu machen. Die Rams haben in der zweiten Halbzeit so gut wie kaum Punkte zugelassen, was natürlich auch an dem neuen Defense-Coordinator liegt, der ja auch wirklich gute Leistungen bringt. Also wenn man effizientes Passspiel eindämmen kann, dann wird es natürlich sehr schwierig und man nimmt dadurch sehr viel Zeit von der Uhr. Also wenn, dann würde ich in der ersten Halbzeit Punkte machen.
Wenn wir Punkte machen. Aber ich sehe das genauso. Ich sehe das genauso ähnlich wie David. Also wir müssen wieder über das Laufspiel kommen. Ich gehe mal davon aus, dass Garoppolo spielt, der jetzt auch die ganze Woche jetzt auch oder diese Woche wohl auch komplett trainieren soll und wird und hat, dass es so weit ausgeheilt ist, dass er auch 100% ist und auch spielen kann, weil sonst macht es keinen Sinn. Ich habe es am Montag schon mal gesagt, nur ein 100%iger Garoppolo hilft uns. 80% können wir vergessen. Dass er wieder die Sicherheit wieder bekommt, dass die O-Line steht, dass die endlich mal den Arsch zusammenkneift, im wahrsten Sinne des Wortes, und ihm auch die Zeit geben kann. Wie gesagt, läuft das Laufspiel, dann kommen auch die Pässe wieder an. Und dann sollte das funktionieren. Ansonsten sind die East to Win eigentlich alles das machen, was letzte Woche nicht gemacht worden ist. Und dann sollte es eigentlich schon ganz gut aussehen.
Da viel zu tun.
Ja, natürlich.
Also aber ich will da jetzt kein
Salz streuen oder
so. Ich will kein Salz streuen, das ist nicht mein Auftrag, aber ist es halt so. Ich meine, ich kenne das aus letzter Saison bei uns, da war es ziemlich ähnlich.
Ja, kann sein. Also es war schon bitter letzte Woche. So, genug davon.
Okay.
Wandi, hast du noch irgendwelche spontanen Einfälle?
Ja, ich würde gerne mal wissen, was denkt ihr, wie geht das Spiel denn aus am Sonntag?
Ja, gute Frage, nächste Frage. Also ich rechne mit einem Sieg der Rams, wäre fatal, wenn ich was anderes sagen würde. Ich denke aber, dass es schon spannend wird. Wir haben schließlich ein Division Game und Division Games sind immer besonders. Punktestand will ich mich nicht drauf festnageln. Hauptsache, die Rams gewinnen am Ende. Das ist das Wichtigste.
Ich sehe die Rams auch vorne. Ich würde mich aber sehr freuen, wenn jetzt irgendwie der Punkt in der Mannschaft und ein Ruck durch die Mannschaft geht, dass das Ganze vielleicht umgedreht wird, was jetzt nicht heißt, dass wir jetzt noch eine super geile Saison vor uns liegen haben. Wandy hat es vorhin auch nochmal rumgeschickt. Es war ja in der 94, oder 94, 95er Saison, als der Super Bowl geholt wurde, gab es einen ähnlichen Vorfall, dass auch Steve Young sogar noch gebencht wurde nach dem vierten oder fünften Spieltag, nach einer hohen Niederlage bei den Eagles war es meiner Meinung nach. Und dann hat sich das Ganze wieder gefangen. Das glaube ich nicht. Aber man kann ja trotzdem wieder anfangen, dass zumindest bestimmte Mannschaftsteile wieder ordentlich miteinander funktionieren. Ich sehe die Rams trotzdem vorne aufgrund der 5 Wochen, wünsche mir aber natürlich, dass die Mannschaft auch eine ordentliche Reaktion zeigt. Ich glaube aber, dass das Spiel quasi in einem Touchdown Distanz bleiben wird.
Okay, dann sage ich jetzt 21-17 für die 49ers. Ganz einfachen Grund, ich tippe nicht gegen die 49ers, grundsätzlich nicht. Egal, wie schlecht die sind. Ja, ich hoffe, dass es auch so ausgeht, aber ich hoffe, dass es spannend bleibt, dass wir wieder an einigermaßen normale Leistungen rankommen. Und dann sollte es spannend bleiben gegen die Rams, wenn sie normale Leistungen liefern. Ja, das hoffe ich und ich bin einfach mal optimistisch und sage, die haben ihre Lehren rausgezogen und am Sonntag, Sunday Night, steht eine andere Truppe auf dem Platz. Hoffe ich.
Ich muss ja sagen, dass ich mich ziemlich geärgert habe, dass sie 49ers letzte Woche so schlecht gespielt haben. Aus dem Grund, dass sie jetzt gegen die Rams sehr gut spielen. Das ist ja meistens dann so.
Oh, gegen die Eagles war es auch nicht prickelnd und gegen euch war es dann nochmal, gegen euch, sage ich, und gegen na,
Wir haben gegen die
Sachen. Der
Dolphins
Dolphins
gespielt.
gegen. Ja, siehst du, das habe ich schon wieder verdrängt. Und gegen die Dolphins, dann war es noch ein Tick schlechter. Aber wir wollen positiv nach vorne schauen und sagen, jetzt geht es los. Die Saison beginnt jetzt.
Ich sage, die 49ers gewinnen 52 zu 48. Die Defense spielt zwar immer noch nicht gut, aber die Offense ist dieses Mal auf dem Feld.
Scoring Game.
Ja. Typisch. Also ich war auch knapp davor, das auch zu tippen.
Okay.
Ja. Kein Kommentar.
Ja, ich enthalte mich.
Bandi, du bist an der Reihe. Sag was. Erzähl was. Was hast du noch auf dem Herzen? Ich weiß, du hast noch was auf dem Herzen.
Ja, und zwar habe ich ja mal darum gebeten, dass ihr mir Fragen schickt. Ich muss diese Fragen jetzt erstmal suchen. Warte, da sind sie. Ich habe ja darum gebeten, dass ihr uns Fragen schickt und ihr habt auch einige geschickt. Trotzdem fange ich jetzt mit einer Frage an, die uns nicht direkt geschickt wurde. Und zwar hat Hardy Marauder in der Niner Empire Gruppe gefragt, warum ist nun CJ Backup und nicht mehr Nick Mullins?
Ja, das verstehen, also ich persönlich verstehe es jetzt erstmal nicht. Es war ein schlechtes Spiel, das haben wir auch weit und breit diskutiert. Aber da jetzt so ein Karussell bei unseren Quarterbacks hervorzurufen, das bringt nur Unruhe und ist, glaube ich, auch unter anderem ein Grund, dass das am letzten Spieltag vielleicht auch so ein bisschen nach hinten losgegangen ist. Also jetzt nicht nur, natürlich, man sollte nie nur auf den Quarterbacks rumhacken, aber wir haben mit Jimmy unseren Franchise-Quarterback, unseren aktuellen, und Mullins war als Zweiter dahinter gesetzt. Vielleicht hat Beffert jetzt in den Trainingswochen, in den letzten 2, 3 Wochen halt krass überzeugt. Das sind Dinge, die wir nicht mitbekommen, die dann der Coaching-Staff auch entscheidet. Aber meiner Meinung nach war es keine gute Entscheidung, da jetzt Unruhe reinzubringen und vor allen Dingen dann letzte Woche auch in der Halbzeitpause Garoppolo wieder auf die Bank zu setzen. Also wenn, dann lasse ich ihn komplett draußen, wenn er wirklich noch gesundheitliche Probleme hat. Oder er ist halt fit und spielt. Aber wieder so eine Hybridlösung zu machen, Das bringt einfach nur Unruhe.
Ja, das habe ich ja auch am Montag ja schon in der Sendung gesagt. Das ist auch eine Sache, die ich überhaupt nicht verstanden habe. So hat man sehr praktisch zwei Quarterbacks verbrannt in dem Moment. Ein Mullins, den man einfach mal degradiert und sagt, du brauchst ihn gar nicht umziehen. Und einen nicht fitten Jimmy auf die Platte zu schicken, der eh schon nach einer Verletzung immer ein wenig nervös wirkt in meinen Augen. Es war damals nach seinem Kreuzbandriss auch. Die ersten Spiele waren auch eine Katastrophe, wo er ängstlich zu sein scheint. Und das war jetzt auch wieder so. Da mache ich auch ganz klar dem Coaching-Staff die Vorwürfe, warum das so ist und warum jetzt CJ da ist. Wir können nur spekulieren. War vielleicht doch mehr? Ist da vielleicht irgendwas anderes noch mit Mullins, dass er irgendwie gesagt hat, du, ich kann jetzt nicht aus privaten Gründen, das wissen wir natürlich alles nicht. Oder wie du sagtest, eine super Trainingsleistung von CJ, obwohl ich mir das alles nicht so vorstellen kann. Ich weiß es nicht, ich finde es nur bitter, wie das im Moment läuft und da verstehe ich einige Entscheidungen nicht, aber deswegen sitze ich jetzt hier und mache einen Podcast und stehe da nicht in Santa Clara irgendwo auf dem Feld und habe da wichtige Sachen zu regeln.
Ja, du sprichst es gerade an, das ist nämlich die zweite Frage von Dennis Raschke. Er möchte nämlich wissen, woran lag es, dass nach dem schlechtesten Spiel des Jahres im Großen und Ganzen auf einem QB eingedroschen wird, der offensichtlich nicht fit war. Die O-Line und Secondary haben auch nicht gut gespielt und waren sogar laut Dennis Raschke schlechter. Was muss man bis Sonntag machen?
Da hat er recht mit der Aussage. Also erstmal mit der Aussage, dass man das natürlich nicht nur am Quarterback festmachen kann. Da gibt's, habt ihr am Montag drüber gesprochen, über die Secondary und vor allen Dingen auch über die O-Line. Aber auch die anderen Mannschaftsteile haben bis auf wenige Einzelspieler halt einfach nicht ihre Leistung gebracht. Und was muss passieren? Das hatte ich vorhin auch schon so ein bisschen angeklungen. Es muss jetzt halt dieser Ruck kommen. Es muss jetzt einfach diese Reaktion kommen, irgendwie das Heft selbst in die Hand zu nehmen, sich wieder Selbstvertrauen zu holen und halt, wenn es irgendwie möglich ist, gegen diese schweren Gegner, die jetzt kommen, halt in den Lauf reinzukommen. Und wir haben alle letztes Jahr gesehen, wie das mit einem Lauf funktioniert. Und wir sehen das jetzt übrigens auch bei unserem Division-Erstplatzierten, gerade bei den Seahawks. Ich glaube, die haben das erste Mal überhaupt jetzt eine 5-0-Rekord am Start. So, wenn das läuft, dann läuft es halt. Und wenn es nicht läuft, dann fehlt halt hier und da das letzte Prozent.
Ja, das ist überall so, ne? Und wenn du einmal in so einem Flow bist, dann gewinnst du auch ein Spiel mit einem Punkt und dann geht der Field-Goal-Versuch zum Schluss vom Pfosten und tickt dann über die Stange. Und wenn du da eben nicht so drin bist, so wie wir, dann passiert sowas nicht. Dann gewinnst du eben keine knappen Spiele, sondern verlierst sie. Wir haben es letztes Jahr erlebt und dieses Mal sind es wohl die Seahawks. Aber auf die Frage zurückzukommen, das ist nun mal, glaube ich, grundsätzlich so bei den Quarterbacks. Sie stehen normalerweise im Fokus. Und die sind die ersten Prügelknaben, die sind eigentlich immer schuld. Bei uns ist es natürlich noch extrem oder extrem mehr, weil wir einen Quarterback haben mit Jimmy Garoppolo, der, glaube ich, das Fanlager spaltet. Es gibt bei ihm kein Dazwischen, glaube ich. Entweder wird er geliebt oder wird gehasst. Und das merkt man nach jedem Spiel. Wir haben nach jedem Spiel, egal wie es ausgegangen ist, haben wir eine Jimmy Garoppolo-Diskussion bei uns. Ob es letztes Jahr gegen die Saints war, wo er ein Megaspiel performt und praktisch er das Spiel gewinnt, oder ob es so ein Spiel ist wie letzte Woche, wo er einfach nur grottenschlecht war. Nach jedem Spiel wird irgendwie diskutiert und er niedergemacht oder er gelobt in den Himmel. Das wird sich wohl auch nicht ändern. Und es ist aber nie, wenn man objektiv sieht, nie der Quarterback alleine oder ein Running Back alleine oder ein Cornerback alleine. Auch ein Allen hat letzte Woche nicht das Spiel alleine verloren. Genauso wie es ein Jimmy Garoppolo nicht alleine verloren hat, sondern eigentlich das komplette Team hat. Und gerade Jimmy ist ein Quarterback, der praktisch seine Nebenleute braucht. Steht die O-Line, hat er Raum, hat er Zeit, fühlt er sich sicher, dann klappen auch seine Tiefenpässe und es klappt auch alles andere. Ist das aber irgendwo nicht der Fall und hat er gleich beim ersten Mal oder zweiten Mal, kriegt er schon zweimal gesackt, dann wird es schwierig. Und dann liefert er halt ein schlechtes Spiel, was aber auch damit zu tun hat, dass alle anderen um ihn herum auch schlecht gespielt. Es ist halt immer sehr schwierig. Und Quarterback ist halt immer, der stehst im Licht oder im Scheinwerferlicht und du musst liefern. Und du bist dann meistens der Held oder auch der große Buhmann. Gerade bei uns ist es sehr extrem.
Ich glaube auch, das größte Problem bei Garoppolo ist einmal, muss er einen ziemlich großen Ellbogen füllen, den er nie küsst. Und zweitens kommt bei Jimmy noch dazu, die Leute vergessen, dass das letztes Jahr erst seine erste volle Saison war. Die Leute sehen immer nur, der ist doch schon fast 30, der muss doch mehr Erfahrung haben, der muss doch ruhiger sein, man kann ihn nicht mit dem letzten großen Quarterback vor ihm vergleichen, weil der war jung, der war ein Rookie, aber von der Erfahrung her ist Jimmy Garoppolo nicht viel weiter als dieser Rookie, weil er 4 Jahre hinter Tom Brady saß und er durfte da nur spielen, wenn Tom Brady mal ein Auer-Wehwehchen hatte und ansonsten sitzt du da auf der Bank und hältst das Klappbrett. Mehr machst du da nicht als Backup.
Ja, aber ich glaube nicht, dass sich das noch großartig was ändern wird, glaube ich. Ich glaube, ein Rookie, der lernt noch in den Jahren. Ich glaube nicht, dass Jimmy da jetzt noch in den nächsten Jahren noch so großartig seinen Stil verbessern kann oder ändern kann oder noch mehr dazulernt. Da spricht schon das Alter dagegen, auch wenn er lange nicht gespielt hat. Ich glaube, das wird ein bisschen schwierig werden. Aber dieses Bitte?
Nee, bitte, beende erstmal deinen Satz, sorry.
Ich wollte nur sagen, also dieses Quarterback-Thema ist ein Riesenthema und das müssen wir irgendwann mal gesondert mal besprechen, glaube ich. Das führt, glaube ich, zu weit sonst.
Genau, jetzt das wollte ich nämlich auch sagen und vor allen Dingen, da warten wir jetzt noch mal ein paar Wochen ab, was sich da tut und dann erübrigen sich entweder die Diskussionen oder sie werden halt noch befeuert.
Genau.
Ja, und dann kommen wir doch mal zur letzten Frage. Die ist von Gerold Bruns und Gerold Bruns möchte wissen, so jetzt da ist die Frage, hätten wir Sanders nicht halten sollen? Da fange ich mal an zu antworten. Nein, hätten wir nicht. Klar hätten wir ihn gerne gehalten und das wäre auch für Debo extrem wichtig gewesen. Aber wir hatten wichtigere Punkte abzuarbeiten bei einem ziemlich geringen Capspace und unter anderem George Kittle war wichtiger als Emmanuel Sanders. Und deswegen ein klares Nein. Das Problem ist, dass wir einfach keinen Veteranen gefunden haben, der die Schuhe von Emmanuel Sanders füllen kann, weil wir konnten halt nicht mit den Saints mitgehen oder wir hätten unseren Hinterhof verkaufen.
Ja, und da möchte ich nochmal auf unsere Folge, die wir im Vorfeld der Saison hatten mit Roman Motzkos und auch mit Max von Garnier hinweisen. Da haben wir uns ja den Wide Receivern auch ein bisschen näher mit den Wide Receivern beschäftigt und da haben wir die Frage ja zusammenfassend so beantwortet, ja, es wäre natürlich schön gewesen, wie Wandi das auch gerade gesagt hat, jemanden mit Erfahrung zu haben, aber auch der wollte jetzt nochmal ordentlich Geld verdienen in seinem hohen Alter, der wird nicht mehr so lange in der NFL spielen und es ist auch immer eine super Chance für junge Leute und ich glaube, der Wide Receiver Core ist jetzt nach der Wiedergenesung von Debo auch nicht der allerschlechteste. Also klar, fehlt da jetzt noch jemand mit absoluter Erfahrung. Das hat man gesehen. Sanu konnte diese Rolle nicht einnehmen, deswegen musste er wieder gehen. Aber ich denke, das ist wirklich nicht die größte Baustelle. Und Ayuk ist für mich eine der positiven Überraschungen dieser Saison. Also von Anfang an, seit der zweiten Woche, kann man ja so sagen, so on fire zu sein und auch wirklich eine gute Anspielstation zu sein, auch mit seinen Touchdowns, die er schon gemacht hat, hätte ich so auch nicht erwartet. Und da wäre es natürlich schön, hätte er jemanden Älteren, der ihn mit an die Hand nimmt, aber der wird sich auch so weiterentwickeln.
Ja, bin ich voll bei dir und ja, gibt es eigentlich auch gar nichts hinzuzufügen. So sehe ich das auch mit Sanders. Das ist einfach eine Frage des Geschäftes gewesen, ne? Es ist Business. Er wollte halt zu viel Geld. Ja, das waren das. Die Saints haben ihn bezahlt. Wir konnten es nicht. Wir hätten es bestimmt auch gerne gemacht, aber wir konnten es halt nicht, weil eben andere Prioritäten da waren und auch der Capspace halt nicht so groß ist. Aber Priorität, wissen wir alle, liegt auch in der Zukunft woanders, nicht auf Wide Receiver. Und ja, von daher vollste Zustimmung zu David seiner Aussage.
Dann sind wir auch schon am Ende angekommen. Ich möchte mich von meinen Gästen verabschieden, von Marcel.
Ja, vielen Dank für die Einladung. War sehr nett mit euch, ein bisschen über unsere Lieblingssportart zu plaudern. Und ja, vielen Dank, gerne wieder.
Von David?
Ja, ich habe noch eine positive Sache. Und zwar werden wir am Sonntag auch wieder in unseren weiß-roten Throwback-Jerseys spielen. Und da ist es zumindest, was das Optische ohne das Spielerische betrifft, auf jeden Fall eine Augenweide, weil ich die Trikots auch wirklich richtig schön finde. Hat mir Spaß gemacht. Bis zum nächsten Mal.
Du hast die Jerseys noch nicht an mir gesehen, David. Von Thorsten möchte ich mich verabschieden.
Boah, jetzt habe ich gerade Kopfkino. Naja, gut, ich möchte mich auch bei euch allen bedanken. Bedanke mich bei unserem Gast vor allen Dingen, hat sehr viel Spaß gemacht. Wünsche uns oder euch da draußen, wo ihr seid, wann ihr seid, wann ihr diesen Podcast hört und seht. Ja, eine schöne Woche, Restwoche und Sonntag hoffentlich auf ein besseres Spiel. Gehe ich mal von aus. Kann es nicht werden. Und dann schauen wir doch wieder positiv in die Zukunft. Alles gut, ich verabschiede mich. Bis dann. Go Niners!
Ja, und auch von mir ein schönes Wochenende, ein schönes Spiel hoffentlich. Ich kann es leider nicht sehen, weil ich am nächsten Tag arbeiten muss. Also haltet die Klappe nach dem Spiel. Und ja, ich möchte euch auch ans Herzen legen, teilt diesen Podcast mit euren Freunden, hört rein, verfolgt uns beim Niner Empire Germany bei Instagram, Twitter und Facebook unter @49ersEmpireGER. Und wenn ihr ganz nett seid, verfolgt ihr auch Remily Radio. Dazu kann Marcel ja nochmal kurz was sagen.
Ja, natürlich, sehr gerne. Ja, mein Co-Host ist der Simon. Wahrscheinlich werden ihn einige kennen. Unter anderem hat er ein Trikot von unserem Panther Johnny Hacker bekommen. Er ist also der Hacker-Fanboy. und ja, die Idee zum Remily Radio Podcast entstand in dem deutschlandweiten Lockdown. Simon und ich sind Mitglied vom Rams Fanclub in Deutschland, vom Remily. Und daraus entstand dann die Idee, dass wir einen Podcast zusammen machen und versorgen dort halt die Rams-Fans mit News, unseren Einschätzungen und plaudern halt über Football. Das Ganze steckt natürlich noch ein bisschen in den Kinderschuhen. Wir entwickeln uns aber stets weiter und es ist auch geplant, dass wir auch Gäste einladen. Dann seid ihr natürlich bei uns auch herzlich willkommen. Ich bedanke mich nochmal für diese heutige Aufnahme und muss es loswerden. Whose House?
Stille.
Stille.
Sag nur eins, nothing finer than a niner. Ja, dann bis nächste Woche. Am Montag hört ihr wieder Lars und seine Review-Crew. Tschüss.
It's an empire, not a nation.